Willkommen zur geilsten Stunde des Tages. Dein Podcast rund um CrossFit, Nutrition, Mindset und alles, was sonst noch cool klingt. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Jonas, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, also jeder, der dich vielleicht noch nicht kennt, Affenhand kennen die meisten Leute, also zumindest mal die meisten Crossfitter da draußen, unterstelle ich einfach mal, weil euch gibt es schon genauso lang wie unsere Crossfit-Box, habe ich letztens mit Erschrecken festgestellt, dass es dann doch schon fast 8 Jahre sind. Und ich finde es immer so schön, wenn Marken miteinander wachsen, also wenn man irgendwie gleich startet und dann sieht man so, wie so ne, verschiedene Sachen gleich in die gleiche Richtung arbeiten. Und ich, wie gesagt, kenne euch ja auch seit gefühlt Tag 1. Damals habt ihr relativ klein angefangen als kleiner Online-Shop für Crossfit-Sachen und mittlerweile hat sich daraus ja so mit die größte deutsche CrossFit-Online-Shop-Marke entwickelt, zumindest mal so nach meiner Wahrnehmung. Und ich dachte, ich lade dich heute mal ein und quetsche dich mal so ein bisschen aus.
Ja, sehr gerne. Lass hören, was du mir fragen hast.
Ja, lass doch mal anfangen ganz vorne. Also, wie kommt man dazu? 2016 war es, glaube ich, ne?
2015 tatsächlich, ja.
2015, also wart ihr doch ein bisschen früher als wir. Wie kommt man 2015 dazu, wo CrossFit ja noch so ein bisschen in Deutschland in den Kinderschuhen war, so einen Online-Shop auf die Beine zu stellen?
Ja, es war tatsächlich ziemlich spontan. Marc, der Gründer von Affenhand, der ist, hat auch bei CrossFit Bayreuth gestartet, auch 2015. Und ja, wie es so oft ist im CrossFit, am Anfang zerlegt man sich die Hände, komplett blutige Hände, und damals gab es halt noch so gar nichts in Deutschland. Und dann hat er geschaut, was gibt's? Ja, wie kriege ich das hin, dass ich jetzt ein paar mehr Pull-Ups machen kann, ohne dass es immer wieder das Gleiche ist? Und dann fing es tatsächlich an mit den Wattwelder-Produkten. Also das ist Handpflege letztendlich für Athleten.
Die habe ich in der Tat auch noch. Ey, ich glaube, das Ding habe ich seit 8 Jahren in meinem Spind. Ne? Das ist ein Stick, den man so auf die Finger drauf macht.
Der Stick hält gefühlt ein Leben lang. Ne? Ich glaube, ich habe meinen zweiten auch noch immer.
Also ich nutze den auch nicht so oft, aber wie gesagt, der ist jetzt 8 Jahre in meinem Spind drin. Also immer noch der gleiche, den ich damals gekauft habe bei Affenhand. Und das Ding ist, also das ist krass, also das läuft.
Ja, es ist witzig, dass wirklich das erste Ding auch immer noch so ein Dauerbrenner ist. Also es ist wirklich gut. Und es war so, dass Marc das eben kaufen wollte und hat mal so in der Box gefragt, ja, kann es noch wer brauchen? Und dann waren es im Endeffekt so viele Leute, dass er sich gedacht hat, ich wollte eh was Selbstständiges machen. Ich finde CrossFit cool. Ich melde jetzt einfach ein Unternehmen an und bestelle gleich mal als Shop da bei Wattwelder und verkaufe die Sachen. Und so hat es angefangen. Also wirklich aus einem spontanen Einkauf aus Amerika hat Marc das Ganze angefangen.
Wie zur Hölle kommt man auf den Namen Affenhand? Also jetzt, wenn man mal drüber nachdenkt, die Intention damals irgendwas für die Hände, ne? So, da steckt jetzt irgendwie Hand mit drin vielleicht, aber woher kommt der Affen?
Man muss dazu sagen, dass Marc wirklich ein Freak ist, also nett gemeint, so nett wie es geht. Nee, Marc ist ein verdammt kreativer Kerl, was man dann auch auf unserer Webseite sieht. Er kommt, im Endeffekt hat er so Website-Entwicklung und auch Brandbuilding schon für andere Marken gemacht und wollte dann immer was Eigenes machen. Und ja, also ich habe irgendwann mal am Anfang so eine Liste gefunden, so irgendwie in den Tiefen der Dropbox, wo verschiedene Namen stehen, die er sich überlegt hat, und da waren Sachen dabei. Also ich bin, Affenhand ist mega geil, aber es hätte auch Elefantenfuß werden können, also keine Ahnung. Der hat da keine Grenzen bei seinen Ideen.
Okay, aber, also,
genau, also
einfach,
die Story
einfach
ist,
random so.
Nee, die Story ist schon, also welcher, der Affe hat nie Probleme beim Greifen und in einem Sport geht es sehr viel um Greifen, deswegen hat das Ganze mit Affenhand angefangen.
Das finde ich cool, also wenn man wirklich drüber nachdenkt, ne, was war damals die Intention und wenn der Name dann auch Bestand hat, also ich finde das mega geil, viele Firmen, die entwickeln sich ja dann auch teilweise weiter, was so die Namensfindung angeht, also gerade wenn ich mal so an das denke, was ich mache. Und ich finde es mega nice, dass man diese Story dann halt auch über die Jahre immer weiterentwickelt, aber der Name einfach Bestand hat.
Ja, das war auch wirklich ein wichtiger Punkt. Ich meine, man kann sich klar überlegen, wenn man jetzt in Gym-Equipment geht, Affenhand, aber letztendlich, wir wollten einfach so bei diesem verrückten, coolen Namen bleiben, weil einfach da die Identität rauskommt und die ganze Geschichte, die auf der Website oder jetzt dann kleiner Teaser auf der neuen Webseite noch mehr vorhanden sein wird, dass das nicht bloß so ein Shop ist, wie Amazon oder was auch immer, wo man halt reingeht, durchscrollt und alles ist auf weiß einen Hintergrund und man sucht sich seine Produkte raus, sondern es soll eine Story sein. Man soll da durchgeführt werden durch so den Fitness-Dschungel und der Affe unterstützt einen dabei, die richtigen Produkte für einen zu finden. Und so, das ist die Story und das sollte eigentlich immer mit dabei bleiben. Und uns ist es wichtig, da ein bisschen Charakter, ein bisschen Witz von uns reinzugeben und nicht bloß, ja, ihr habt die Produkte und ja, das war's.
Also mit den Händen ging's los. Wie hat sich das Ganze dann weiterentwickelt? Also was war so der nächste Artikel, der irgendwo auf der Liste stand?
Springseile, ganz klar. Kam dann, ich glaube, die erste waren RX Smart Gear, OPM kam dann noch dazu. Also auch so viel aus Amerika einfach. Handschutz, da waren noch Bodies. Ich weiß nicht, ob du die noch mitbekommen hast.
Es gibt so ein ikonisches Bild von mir. Das war, glaube ich, CrossFit Open 2017 müsste es gewesen sein. Es waren irgendwie Squat Snatches und Chest-to-Bar Pull-Ups mit steigendem Gewicht und steigender Anzahl, irgendwie sowas. Und da klatsche ich so in die Hände mit Magnesia und habe die Bodies an, die ja wirklich nur so kleine Leinenzipfelchen sind. Na, das ist ja wirklich nichts, da ist ja kein Material dran gewesen. Und also das ist geil. Das habe ich meiner Mutter irgendwann auch mal ausgedruckt auf Leinwand, das hat sie zu Hause an der Wand
hängen. Das hätten wir mal braucht als Werbung, ne? Aber gut.
Ich schick's dir später, ist kein Ding. Also
aber
kein
ich glaube so, wenn du sagst Leinen, das könnten die Jaws sein, die sind auch relativ früh gekommen. Die sind wirklich
super. Dann vielleicht verwechsel ich die auch, aber auf jeden Fall waren
das auch welche von den ersten.
Diese kleinen, schmalen Leindinger und ich muss echt sagen, ich bin absolut kein, also wenn du mich heute fragst, Grips und Co., ne? Ich hätte da auch immer mal wieder ein bisschen drüber, ohne das mach mich da so ein bisschen lustig. Nein, man muss fair enough sagen, die Dinger haben schon ihre Bewandtnis, alles cool. Aber ich bin halt so ein Verfechter davon, wenn du halt keine Griffkraft hast, dann brauchst du halt nicht anfangen, mit irgendwelchen Grips zu arbeiten. Das ist so meine Grundhypothese. Aber damals, als ich noch CrossFit gemacht habe, ja, heute bin ich ja eher so im Functional Bodybuilding Bereich angelehnt, damals habe ich halt auch noch Übungen gemacht, wo das durchaus sinnvoll war und dementsprechend gibt es auch wirklich Beweisbilder, wo ich solche Handteile nutze.
Ja, ich sage immer, it depends. Es kommt drauf an, ne? Ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass man auch ohne Handschutz arbeiten sollte. Einfach, dass die Hände was gewohnt sind, dass ja, funktionaler ist das Ganze. Aber wenn es dann in den sportlichen Bereich reinkommt und man wirklich viele Wiederholungen macht im Kipping-Bereich, nutze ich auch sehr viel einen Handschutz.
Ja, es gab so eine ikonische Podcast-Folge von Varied Not Random und da spricht auch, also jeder, der den Podcast nicht kennt, ne, es ist so der offizielle Beyond the Whiteboard Podcast mit Adrian Bosman und Pat Shearwood und sollte sich jeder unbedingt mal reinziehen. Und da gibt es, wie gesagt, eine Folge und da war einfach so eine Zuschauerfrage auch, ne, wann brauche ich Grips? Und die habe ich dann mal so ein bisschen aufgenommen und aufs Deutsch übersetzt. Und da war es halt wirklich auch genau dieses Thema, ne, wenn du wirklich von Anfang an immer versuchst, den Shortcut zu gehen, dann hilft es dir halt auch langfristig nicht. Deswegen öfter mal so ein bisschen gucken und über das Training nachdenken und einfach mal neue Sachen ausprobieren.
Ja. 100% bin ich bei dir.
Okay, man muss mal dazu erwähnen, ich glaube, das wissen viele gar nicht. Es gibt wenige Firmen oder generell, es gibt immer wenige Spieler am Anfang, die den Markt so ein bisschen entwickeln. Und in Deutschland war es halt in der Tat so, da kannte keine Sau FitAid, da kannte keine Sau RX Smart Gear, da gab es die 511 Tactical West, das gab es einfach noch nicht. Und ihr wart ja wirklich so die Pioniere, ne? die ganzen geilen amerikanischen Brands nach Deutschland gebracht habt.
Letztendlich ist das immer noch so ein bisschen eine Mission von uns. Also, was heißt Mission? Eigentlich kann man wirklich sagen, 99% der Produkte, die wir hier haben, waren so, boah, das haben wir im Internet gesehen, das will ich haben, hol mal. Okay, verkaufen wir es eigentlich gleich, das ist super. Haben wir ausprobiert, finden wir gut und ab in den Shop. Und das ist auch das Coole so, als wenn man bei Offenhand arbeitet, weil man echt immer dabei ist, solche Sachen rauszufinden, auszuprobieren. Wenn man es gut findet, kommt es in den Shop. Dann kann man auch dahinter stehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann man viele coole Sachen ausprobieren. Und so mit den Marken, die du aufgezählt hast, das ist halt auch wirklich cool, wenn man sowas in den Markt bringt. Manchmal denkt man sich schon so, okay, man baut das Ganze ziemlich auf und dann schnappt sich der ein oder andere weg und macht genau das Gleiche, aber gut, das ist Teil des Spiels, denke ich mal. Aber es macht schon Spaß, immer bei solchen Sachen am Zahn der Zeit zu sein und die Sachen rauszusuchen.
Wie kann man sich das so vorstellen? Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas google, irgendein Produkt google, dann finde ich einen deutschen Shop, der das anbietet. Aber Produkte gerade, die eben nicht aus Deutschland kommen, die sind irgendwo erst im amerikanischen Markt oder keine Ahnung wo. Wie geht man da im Falle von euch hin und sagt, hier, Firma XYZ, wir finden eure Produkte geil, wir würden das gerne für den deutschen Markt haben, schickt uns mal einen Container zu. Also wie ist da so der Workflow? Wie kann man sich das vorstellen?
Es ist relativ unterschiedlich. Also manchmal kommen Marken auch auf uns zu und wir probieren uns aus. Also es sind so vielleicht so 40% von der Zeit. Und die Sachen, die wir selber aussuchen, gibt es verschiedene Wege. Manchmal haben wir schon irgendeinen Kontakt über einen Athleten, der bei denen ist. Oder ja, einfach über, wenn die von den Unternehmen Connections haben, bei denen wir schon kaufen, dann kommen wir darüber rein. Oder es ist manchmal auch ganz billig, über Instagram anschreiben und sagen, hey, wie schaut's aus? Wir neue Produkte gern testen, könnt ihr mal zuschicken.
Du hast gerade angesprochen, das ganze Thema Social Media hat sich ja auch, sag ich mal, mit euch entwickelt, gerade auch im Sportbereich. 2015, 2016 war das ja alles noch so ein bisschen, ja, im Kommen, aber noch nicht so richtig krass. Welchen Einfluss hat dieses ganze Social Game auf eure Marke, aber auch auf eure Präsenz und vielleicht am Ende auch auf den Verkauf?
Also ist schon sehr wichtig. Wir kämpfen immer damit, dass wir aktiv sind und immer was machen. Dadurch, dass wir sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche To-Dos haben, sind wir vielleicht manchmal ein bisschen, ein, zwei Wochen ein bisschen wenig aktiv. Aber grundsätzlich schauen wir schon, dass wir da einfach Kontakt halten. Und was wir hauptsächlich auch eben machen wollen, wenn wir wirklich viel Zeit haben, also haben wir eigentlich selten, oder wenn wir uns die Zeit nehmen, dass wir auch einfach Tipps geben, Produkte vorstellen und so weiter und nicht nur Bilder posten. Was schon auch Part davon ist, dass man einfach zeigt, was man hat. Aber letztendlich, wenn man die Chance hat, mal wirklich ein Produkt vorzustellen, den Sinn dahinter zu zeigen, das ist uns eigentlich auch sehr wichtig. Wir machen da auch YouTube-Videos relativ regelmäßig, wo weil Text ist schön und gut. Auf der Webseite geht es auch oft um Suchmaschinenoptimierung. Aber um wirklich mal ein Produkt zu zeigen, sind halt Videos immer sehr, sehr dankbar, weil der Kunde muss dann nicht erst holen und schauen, ob es wirklich für einen passend ist, sondern mit einem Video kann man schon sehr viel erkennen, ob das wirklich das ist, was man braucht.
Welche Rolle spielen Influencer bei euch im Online-Marketing-Game? Habt ihr da relativ früh den Trend erkannt und habt da früh Partner gesucht, mit denen ihr zusammenarbeitet, oder wie war das?
Das war schon relativ konstant. Wir arbeiten tatsächlich eigentlich nur mit Leuten zusammen, die wir auch kennen, schon länger. Und da ist uns zum einen wichtig, also ich sehe es immer so zwei Sparten. Einmal die Athleten, die wirklich auf Wettkämpfen unterwegs sind und das zum Teil auch fast ganz professionell machen. Da haben wir auch sehr gute, die auf Semifinal-Niveau sind, einige, und die wir eben auch sehr gut kennen. Das ist mir immer auch wichtig, weil sonst fehlt so ein bisschen Connection. Dann letztendlich fällt es denen, denke ich, auch schwerer, für die Marke zu stehen, wenn das nur ein Name ist, aber keine Menschen dahinter sind. Und auf der anderen Seite gibt es die klassischen Influencer, die schon vielleicht auch Wettkämpfe machen, aber halt, ja, wie man es kennt, sehr viel agieren im Internet und sehr viel machen. Was auch sehr cool ist, weil letztendlich kommt es dann auch aufs Gleiche zusammen, was ich gerade erzählt habe, mit Produkte zeigen, was sie können und so weiter. Letztendlich machen die Influencer da nichts anderes und zeigen, wie sie die Produkte nutzen.
Ja, und dann gibt es eine dritte Kategorie, das sind die sogenannten Podcast-Influencer, ja, genau. So wie mich, ne? Die hier darüber sprechen. Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Thema Influencer. Und ich glaube, ganz, ganz viele Marken sind da auch in den letzten Jahren extrem gewachsen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schmaler Grat, ne? Zwischen was ist zu viel, was ist zu wenig. Also wenn man mal an so gewisse Marken denkt, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber man hat ja dann doch so einschneidige Supplement-Firmen, die in den letzten Jahren öfter mal im Gespräch waren, die dann teilweise eben mit ihren Influencern krassen Schabernack getrieben haben, ne? Die denen irgendwie krasse Vorgaben gemacht haben und so nach dem Motto, du musst das und das und das sagen und überhaupt. Also ich finde es auf der einen Seite natürlich super wichtig, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr schwierig, was das ganze Influencer-Game angeht, weil am Ende muss es ja auch für das Unternehmen sich irgendwo rechnen als Marketingmaßnahme, ne? Ihr stellt denen irgendwie Produkte, Geld, keine Ahnung was zur Verfügung, und ich kann mir schon oft vorstellen, dass regelmäßig Leute auch bei euch anfragen, so nach dem Motto, ja, schickt uns mal kostenfrei irgendwelche Produkte und ja, wir ziehen die dann halt mal an, wenn wir ein Selfie machen.
Ja, es ist tatsächlich ein sehr schwieriges Spiel. Deswegen ist mir immer am liebsten, wenn ich die Leute schon kenne oder einfach schon viel von denen weiß, um zu sehen, wie sind die eigentlich so drauf. Ich glaube, zum Teil herrscht es auch einfach ein verzerrtes Bild durch eben so Supplement-Firmen zum Beispiel. Oder also Klamotten und Supplements ist so ein gutes Beispiel, weil die zum Teil, auch nicht alle, aber viele haben da einfach brutale Margen. Also, keine Ahnung, 100% Margen zum Teil, also extrem. Und dass die dann sagen können, hey, du kriegst einen 20%-Code und kriegst auch nochmal 20% Provision und sonst was, ist dann auch klar, wenn das Produkt eigentlich an sich nichts in Anführungszeichen wert ist. Aber mit den Vorstellungen dann zu einer Firma zu kommen, die sehr viel auch einfach Distributor ist, wo man nicht so krasse Margen hat oder Gym-Equipment verkauft, es funktioniert halt nicht so einfach, dass man dann sagt, ja, okay, komm, kannst alles haben, ist für uns überhaupt kein Thema, wir haben so viel Marge, dass alles egal ist. Sondern zum Teil ist es schon relativ knapp bemessen, deswegen werfen wir jetzt da nicht so extrem mit dem Geld rum, was bei anderen Marken möglich ist, aber einfach aufgrund dessen, dass sie sehr viel Marge haben.
Diese Folge wird gesponsert von Affenhand. Falls ihr Affenhand noch nicht kennt, Affenhand ist der wahrscheinlich größte und beliebteste Online-Shop für CrossFit-Equipment. Sie waren damals die ersten, die die richtig coolen amerikanischen Marken nach Deutschland gebracht haben, also die 5-Eleven Tactical Weight Rest, FitAid, Tarragan, all das haben wir den Jungs zu verdanken. Und 2019 haben sie dann ihr Portfolio erweitert und haben mit der Affenhand-Manufaktur eine eigene Gymlinie gegründet, wo sie Racks, Pull-Up-Bars, Langhanteln, also alles, was das CrossFit-Herz begehrt, selbst produzieren lassen. Natürlich in der EU und mit einer mega, mega geilen Qualität. Also wenn ihr auf der Suche seid nach neuem Gym-Equipment oder ihr wollt vielleicht euer Home-Gym erweitern, dann geht mal auf www.affenhand.de und mit dem Code CFAB10 spart ihr 10% auf euren Einkauf. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge.
Wenn du jetzt mal so eure gesamte Story der letzten Jahre anguckst und auch so die Produkte, die ihr im Shop jetzt habt, die ihr vielleicht früher drin hattet, was würdest du sagen, war so der All-Time-Favorite, also das am meisten oder am bestverkaufteste Produkt von allen?
Es gibt ein paar. Also einmal die Pull-Up-Stange, die Kipping-Pull-Up-Stange ist ein absoluter Dauerbrenner, dem wir auch super happy sind, weil letztendlich war es auch da so, dass wir, so oder Marc besser gesagt, gesagt hat, so irgendwie gibt's da nichts, will er haben. Und dann haben wir halt ein Konstrukt machen lassen von unserem Ingenieur, was eben 1 Meter Abstand zur Wand hat, damit eben Barmer Slab, Chest-to-Bar und so weiter alles möglich ist. So der Standard war, glaube ich, 60 bis 80 Zentimeter. Also 80 Zentimeter kriegst du vielleicht gerade noch so hin, aber musst schon aufpassen auf deine Zehen oder Kopf. Und beim Meter ist das echt ganz geschmeidig. Also die Pull-Up-Stange auf jeden Fall. Dann ja, jetzt die Tierschuhe sind sehr gut gegangen. Und vergesse sicherlich was. Aber ja.
Seid ihr da eigentlich die Einzigen, die das in Deutschland vertreiben?
Ich glaube jetzt gerade wieder, es hat glaube ich noch jemand probiert, aber das war es dann jetzt auch wieder. Also so mein Stand, aber vielleicht irre ich mich auch. Ich stand jetzt, glaube ich, sind wir die Einzigen, ja.
Kriegt man da so exklusive Rechte irgendwie hin mit den Verkäufern, mit den Herstellern oder ist das eher schwierig?
Haben wir zum Teil, nicht überall, aber es ist eigentlich nicht immer unbedingt nötig. Meistens sind eben, wenn man Exklusivrechte angeht, wollen die Hersteller auch sehr, also dann sind wir wieder bei sehr vielen Verpflichtungen und das lässt sich meistens nicht direkt am Anfang absehen, ob es das wert ist, die Verpflichtungen einzugehen, weil man erstmal schauen muss, wie das Produkt dann geht. Deswegen nutzen wir meistens oder gehen wir meistens den Weg aus. Wir sagen, okay, wir machen so weiter, wie wir es sonst auch machen, bieten den besten Service, zeigen die Produkte ordentlich. Und dann setzt sich das hoffentlich auch so durch, dass die Leute dann gerne bei uns kaufen und nicht woanders.
Jetzt hast du ja gerade die Pull-Up-Stange erwähnt, also jeden, der das vielleicht noch nicht weiß. Ihr habt ja angefangen als, sag ich mal, Wiederverkäufer von bereits bestehenden Produkten. Mittlerweile habt ihr ja auch eine eigene Sparte an Gym-Equipment, ne, das ja auch in Europa hergestellt wird. Wie kam es dazu?
Das kam über Connections. Haben wir da eine Gruppe gefunden von Jungs, die richtig, richtig cool drauf sind. Und da sind wir dann einfach hingefahren, haben mit denen gequatscht, waren direkt auf einer Wellenlänge. Das sind auch wirklich Jungs, die einfach Vollgas geben. Also was die teilweise rackern, ist ihr Sinn. Also bei so Hochphasen wie jetzt eben die Black Week, Weihnachten. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob die wirklich schlafen, dass die da raushauen an Pull-Up-Stangen und sonst was. Und auch der Ingenieur ist super kreativ und wirklich, wirklich gut. Ja, und mit denen arbeiten wir zusammen seit eben, das war vom Timing her halt für uns irrsinnig gut, seit Start von Corona, von den ganzen Lockdown Irrsinn. Da haben wir begonnen, mit denen zusammenzuarbeiten und ein Team zu sein. Und ja, dann war es natürlich vom Timing her perfekt, weil die Leute halt Homegym gebraucht haben und dann konnten wir das Ganze auch liefern, direkt zu Beginn.
Wie war diese ganze Corona-Geschichte? Also ich sag mal, bei uns in der Box war es so irgendwie, okay, Corona, wir verleihen mal alles Equipment und irgendwie du konntest auch nirgendwo mehr was kaufen. Also sämtliche Anbieter waren, egal was, besonders bei Kurzhanteln und dem ganzen Kram, direkt ausverkauft. Die Preise sind ja irrsinnig durch die Decke gegangen. War das bei euch auch so?
Also bei uns war es so, dass wir auch, also Kurzhanteln dann selber auch nicht mehr hatten irgendwann. Aber dadurch, dass eben wir in EU herstellen lassen mit den Jungs, konnten wir halt regelmäßig, es war so ein 3 bis 4 Wochen Rhythmus, ist wieder eine neue Lieferung gekommen und konnten da konstant ausliefern. Das war eben das, was wir immer wollten. Wir wollten nicht Container aus China bestellen und dann gehst du, also erstens, bei den Produkten ist manchmal ein bisschen schwierig. Zweitens gibt es andere Schwierigkeiten, wenn man aus China bestellt. Und drittens ist eben so, dass man...
Schiffe bleiben zum Beispiel im Suezkanal stehen.
Zum Beispiel. Und irgendwie hat man dann auch wieder so nicht das Gefühl, so dass das ist unser Gym-Equipment. Das haben wir gemacht. So, das ist, wir gehören da so ein bisschen dazu, sondern es ist so, ich überweise es, was weiß ich, 50.000 Euro oder 100.000 und dann kommt da ein Container und dann ist die Hälfte Mist, weil irgendwie das falsch verstanden wurde oder die einfach nicht so Wert drauf legen. Das wollen wir nie haben. Einmal eben wegen dem Emotionalen doch auch irgendwo, weil das schon für uns was, also das muss halt passen, so ein Gym-Equipment. Das muss geil sein, so ein Rack, das muss die Langhantel und so weiter. Und einfach auch das Risiko. Und ja, deswegen sind wir ganz froh, dass wir das mit den Jungs zum Glück irgendwie hinbekommen haben. Ja. Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen die Frage vergessen am Anfang, aber...
du hast bestimmt irgendeine Frage beantwortet. Alles gut, Jonas. Die letzten Jahre, es sind viele Shops irgendwie aus dem Boden gestampft worden, aber irgendwie auch viel wieder eingestampft worden. Ihr wart so eine der wenigen relativ guten Konstanten. Wo siehst du die Zukunft? Also was glaubst du, wohin entwickelt sich der ganze CrossFit-Markt hin? Na, früher hieß es ja, CrossFit, das ist ja nur so ein Hype. Dann hat sich das ja doch irgendwo relativ stark etabliert. Wenn man jetzt aber mal so ein bisschen auf die Statistiken guckt, da hat ja auch Greg Ritchie letztens ein Video dazu gemacht, so nach dem Motto, die Suchanfragen für das Thema CrossFit gehen dann doch relativ stark zurück. Wie ist da deine Einschätzung des Gesamtmarkts?
Kurz zu den, wenn das bei einem Shop vielleicht nicht so klappt, ich glaube, oft wird der ist natürlich einfach ein Blick von außen drauf, wo ich es nicht genau sagen kann, aber oft, glaube ich, wird der Fehler gemacht, dass man in so einen Markt reingeht mit so einer Einstellung wie wir vorhin gesagt haben, wie ein Supplement-Hersteller oder wie ein Mediamarkt, dass man halt einfach sagen kann, okay, wir sind die günstigsten und machen einfach immer minimale Preise, weil es bleibt ein Nischenmarkt. Ein Nischenmarkt kannst du nicht mit Masse und einfach irgendwie günstig machen, weil irgendwann ist das Ganze zu Ende und du musst deine Rechnungen zahlen. Deswegen, das ist ein Problem, dass man das schon noch also einfach ein Nischenmarkt ist. Der andere Punkt ist, was dem vielleicht ein bisschen dagegen spricht, dass sich das ganze Thema immer mehr öffnet. Ich meine, so wie du sagst, du machst jetzt eher Functional Bodybuilding, genau solche Functional Bodybuilding oder Functional Fitness Bereiche gibt es halt immer mehr in Fitnessstudios und wir haben da sehr, sehr, sehr viele Kunden, die dann auch mal ein Hyrox mitmachen, die jetzt Deutschland Showdown war am Wochenende, wo es ganz einfache Klassen gibt, wo man auch einfach als Fitnessstudio-Gänger mal mitmachen kann. Und das Thema ist halt nicht mehr so fix. CrossFit ist mein, also so nehme ich wahr, sondern das Ganze wird halt immer breiter und immer mehr Leute machen ansatzweise das Ganze. Jetzt so auf uns bezogen, wir haben jetzt diesen Einbruch nicht gesehen, was jetzt rein auf CrossFit bezogen wird. Ich schaue trotzdem sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass sich das doch noch irgendwann abändert. Aber wenn man dann so Sachen sieht, dass sie jetzt die Gebühren nochmal um 50% erhöhen und so weiter. Also ich habe natürlich auch keinen Einblick in das Unternehmen, aber das sieht schon sehr, sehr komisch und unkonstant aus von außen. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Gleich im Anschluss mache ich eine Folge genau zu dieser Frage und jeder, der mich kennt, der weiß ja, dass ich so ein bisschen so einen anderen Blickwinkel auf die Sachen habe. Und aber um das mal so anzuteasern, wenn man jetzt mal so ganz realistisch das Ganze betrachtet, Ja, das ist jetzt schon erstmal ein relativ krasser Change, ne? 50% mehr Affiliation-Gebühr von heute auf morgen, so nach dem Motto Take it or leave it. Aber auf der anderen Seite, man muss halt auch immer das im Gesamtkontext sehen, ne? Und man muss einfach sehen, erstens mal, was ist meine Erwartungshaltung zu dem Ganzen, ne? Also wofür bezahle ich eigentlich Geld und was kriege ich auf der anderen Seite dafür? Und dann muss man es halt auch wiederum einordnen in die Gesamtheit aller anderen Konzepte, die es da draußen gibt. Ob das jetzt FT-Club ist zum Beispiel, ne? Die haben eine monatliche Gebühr von 1000 Euro schon seit Jahren, ne? Oder ob das, keine Ahnung, Barry's Bootcamp, F45, schieß mich tot sind, das sind teilweise Gebühren 20, 30, 40.000 Euro, ne? Und ich glaube, wenn wir jetzt anfangen zu meckern über eine Preiserhöhung von 50% von wenig auf ein bisschen mehr, das ist irgendwo, glaube ich, nicht gerechtfertigt, vor allem, wenn man halt betrachtet, dass die Affiliation-Gebühr sich seit 11 Jahren wirklich nicht erhöht hat und trotzdem das, was man halt mehr bekommen hat, es war ja da, ne? Also ist jetzt ja nicht so, dass wir nicht mehr bekommen haben dafür. Und also ich finde es klar, es ist so ein Thema, das polarisiert wieder, ne? Aber auf der anderen Seite, das große Problem ist, glaube ich, CrossFit-Boxen generell verdienen einfach kein Geld. Ne? Das ist so die grundlegende Hypothese. Und das liegt einfach daran, dass die meisten Leute, die halt eine CrossFit-Box eröffnet haben, das irgendwo aus dem Hobby heraus gemacht haben, so nach dem Motto, ey, ich habe Bock jetzt hier mein eigenes Gym zu haben und wenn da andere Leute mitmachen, cool, und wenn sich das am Ende des Tages irgendwie auf plus minus null rausgeht, noch besser. Aber gerade wenn man mal in die USA guckt, ne, da hast du Mitgliedsbeiträge durchschnittlich von $200 bis $300. So. Dann funktioniert das, dann kann man davon leben, dann kann man davon eine Familie ernähren, aber wir sprechen hier, guck mal, in meiner Region, da sind Gyms, die kostet unlimited 89 Euro im Monat, wo ich mir einfach denke, Jungs, na, also wir nehmen das Doppelte und ihr fangt jetzt hier an und ich krieg hier dauerhaft die Fragen, wieso bist du doppelt so teuer, na, aber ich muss so teuer sein, weil sonst kann ich davon nicht leben, na, das ist halt so dieses...
Das ist doch genau das, was ich gerade gesagt habe mit dieser Nische dann. Wenn man da mit Spottpreisen reingeht, dann funktioniert das Ganze halt einfach nicht. Aber ja, da sprichst du schon wichtige Punkte an. Ich denke, mit der Erhöhung, das hätte man halt vielleicht ein bisschen charmanter machen können, wenn man das Ganze über Stufen macht. Aber
ja, ich schicke euch jetzt mal eine Mail und ihr müsst jetzt 50% mehr zahlen. Das war jetzt vielleicht nicht der smarteste Move, ne? Irgendwie ist klar. Aber auf der anderen Seite ist es halt irgendwo auch, sage ich mal, die Konsequenz von dem, was die letzten Jahre sich angedeutet hat. Ne? Also ich meine, irgendwie, es muss mehr in die breite Masse rein. Wir brauchen TV-Werbung, nicht nur in den USA, wir brauchen das in jedem Land, damit die Leute, es gibt so viele Menschen da draußen. Also wir sitzen ja wirklich in unserer kleinen Bubble drin und gucken nach draußen und denken, jeder kennt CrossFit. Wenn du in eine Fußgängerzone gehst, so, und fragst mal 100 Leute, 99 Leute wissen nicht, was das ist. Safe. Ja. So. Und warum wissen die das nicht? Ja, weil es halt einfach da draußen nicht präsent ist. Ja, McFit hat an jeder Ecke irgendwie ein riesengroßes Plakat hängen, so nach dem Motto. Aber CrossFit ist halt einfach 0,00 präsent. Und deswegen, das muss da raus. Und lieber zahlt jetzt jeder ein bisschen mehr, dass die Gesamtwahrnehmung steigt, anstatt zu sagen, ja, ich will nur 300 Euro im Monat bezahlen. Und dann sich aber wiederum beschweren darüber, dass ja CrossFit nichts dafür tut, dass es bekannt wird. Ne? Das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das solidarische Thema, was man hier jetzt angehen muss, dass man einfach da in den sauren Apfel beißt, dass das teurer wird. Aber dafür kriegt man halt unterm Strich am Ende mehr Wahrnehmung. Und das soll ja dann allen helfen. Ja,
du sprichst da sehr, sehr gute Punkte an und zeigt auch, dass wirklich Potenzial da wäre. Also wenn so viele Leute einfach CrossFit nicht kennen, wenn es mehr Leute kennen, machen es mehr Leute. Also Potenzial wäre auf jeden Fall da, dass das Ganze nicht, so wie es der Trend zeigt, einfach abstirbt, sondern dass noch sehr, sehr viel mehr gehen wird.
Ja, ich glaube, das ist wie gesagt ein Thema, was ich nochmal in einer eigenen Folge behandeln werde, einfach weil es mir ein Anliegen ist und weil ich ja dafür bekannt bin, dass ich gerne auch über die schwierigen Themen spreche. Ne? Und dementsprechend kannst du gerne auch mal reinhören dann, Jonas,
wenn
du magst. Kannst mein komplettes Statement dir dann nochmal anhören. Ich freue mich da immer drauf, wenn ich da so ein bisschen abhaten kann. Ja,
Zeichen. Ich freue mich beim Zuhören.
Ja, nice. Also... Aber wenn man das jetzt nochmal zusammenfasst, auch hier wiederum, ne, das Thema Gesamtwahrnehmung, alle, die in diesem Mikrokosmos beteiligt sind, profitieren davon, wenn die Gesamtwahrnehmung größer wird. Ein Online-Shop wie ihr wächst auch, wenn das gesamte Konstrukt wächst. Ja, das heißt, ihr profitiert natürlich auch davon, auch wenn vielleicht kurzfristig gesehen das erstmal ein bisschen doof ist, aber langfristig gesehen ist da ja eine große Vision und eine große Idee dahinter. Auch gerade jetzt bei CrossFit ist das Ziel bis 2030 30 Millionen Leute. in CrossFit-Gyms trainieren zu haben. Ne? Und so Geschichten erreichst du halt dann wirklich nur, wenn du das halt auch umsetzt. Und mal gespannt, wohin sich das Ganze entwickelt. Ist ja so wie damals so ein bisschen, als Greg Glassman da so ein bisschen Schabernack getrieben hat, dann haben ja auch irgendwie 50% der CrossFit-Boxen gesagt, ja, wir nehmen jetzt unsere Affiliation wieder zurück. Ne? Und 2 Wochen später kamen sie alle jammernd angekrochen und haben gesagt, ja, okay, dann machen wir es halt doch nicht. Ne? So ähnlich wird es jetzt auch sein, safe.
Ich denke auch, ja.
Und
ich meine, es kann einen kleinen Knick geben, aber mit den Punkten, die du angesprochen hast, kann das ganze Thema dann auch wieder mehr wert sein. Und dann geht's wieder zurück.
Ich wollte gerade sagen, am Ende soll es dazu führen, dass der Qualitätsstandard verbessert wird und da arbeiten wir dran. Und ja, ich bin mal gespannt, wohin sich das entwickelt. Ich bin auch mal gespannt, wohin sich eure Firma entwickelt. Also wie gesagt, ich freue mich immer extrem, wenn man so gemeinsame Wachstum-Stories hat, und ich glaube, dadurch, dass wir fast gleichzeitig angefangen haben, kann man das ganz gut nebeneinander halten. Und schade, dass wir uns jetzt hier vor 2 Wochen beim German Throwdown nicht gesehen haben. Also ich habe dich kurz gesehen, als du da auf dem Assault Runner standest, glaube ich, aber ich war...
Ich habe dich da gerade, glaube ich, nicht gesehen.
Nee, ich glaube, du sahst auf jeden Fall so aus, als wärst du im Tunnel, und das ist auch völlig fair und völlig fein. Aber ich freue mich drauf, wenn wir uns vielleicht bei der nächsten Competition dann mal wieder live sehen, und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, wünsche eurer Firma alles Gute, und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal.
Ich danke dir und wünsche dir das Gleiche.
Ja, allen Zuhörern, falls ihr Affenhand, wie gesagt, noch nicht kennt, ich verlinke natürlich alles in den Shownotes. Wir haben auch eine tolle Kooperation mit Affenhand. Mit dem Code CFAB10 sparst du 10% bei deinem Einkauf. Auch das verlinke ich natürlich unten drin. Und dann freut sich der Jonas und das gesamte Team, wenn ihr auf der Webseite mal vorbeischaut. Okay.